Radio 1.
Seit 2 Jahren, seit dem 1. April 2024, ist Cannabis in Deutschland teillegalisiert. Und seitdem ist es leichter geworden, für Patienten Cannabis aus der Apotheke zu beziehen. Warum? Cannabis fällt nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz. Zum medizinischen Nutzen der Hanfpflanze forscht die Neurologin und Psychiaterin Professor Dr. Kirsten Müller-Fahl von der Medizinischen Hochschule Hannover. Frau Müller-Fahl, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wenn man die Nutzer fragt, sagen die in der Regel, Cannabis hilft ihnen. Es hilft ihnen gegen Unruhe, gegen Schlafstörungen, gegen chronische Schmerzen, gegen Übelkeit in der Chemotherapie. Sind denn all diese Wirkungen auch in medizinischen Studien nachgewiesen worden?
Nein, leider nein. Für einige gibt es eine gute Evidenz, aber für viele leider keine ausreichenden Untersuchungen.
Warum? Ja, also es gibt ja zum Beispiel 3 cannabisbasierte Arzneimittel, die in Deutschland zugelassen sind. Ich weiß nicht, ob ich die Namen richtig hinkriege. Sativex, Canemes und Epidiolex. Bis so ein Arzneimittel zugelassen wird, muss man doch die Wirkung bestätigt haben, oder?
Genau, das ist für diese 3 Arzneimittel auch der Fall. Das sind ein bisschen unterschiedliche Präparate. Das eine ist ein reines CBD, also Cannabidiol-Präparat. Das andere ist ein reines THC-Präparat. Und das dritte ist ein Extrakt, also eine Mischung von beidem. Aber die sind in Studien untersucht und die Wirksamkeit ist ausreichend belegt. Das betrifft einmal für das Sativex die Spastik bei MS, für das Epidiolex seltene Epilepsieerkrankungen. Und für das dritte Präparat Canemes ist das die Übelkeit und Erbrechen bei Chemotherapie.
Mhm. Aber warum ist es denn so, dass es vergleichsweise wenige wirklich große und aussagekräftige Studien gibt zur Wirksamkeit von Cannabis in der Medizin? Verdienen die Pharmafirmen nicht genug an diesem Naturprodukt?
Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Bei Cannabis ist es ja genau umgekehrt im Vergleich zur üblichen Arzneimittelentwicklung. Normalerweise wird ein Arzneimittel entwickelt und erst wenn es erwiesenermaßen wirksam und sicher ist, kommt es auf den Markt. Bei Cannabis ist es genau umgekehrt. Cannabis ist schon immer da und die Menschen haben es benutzt. Und erst nach und nach hat dann auch die Arzneimittelindustrie es als Medikament wiederentdeckt, so wie es vor Hunderten von Jahren ja auch schon mal eingesetzt wurde. Und das dreht so ein bisschen die Entwicklung auf den Kopf. Das heißt also, wir haben eine Blüte, die verfügbar ist, die die Menschen auch nehmen. Eine Blüte kann man nicht patentieren, das ist für die Pharmaindustrie von Nachteil. Und wenn ich jetzt eine große, sehr teure Studie durchführe, dann kann es natürlich auch sein, dass die Studie negativ ausgeht. Dann mache ich die Situation eigentlich ein wenig schlechter für mich, als sie im Moment ist. Und aktuell wird natürlich auch viel mit Cannabis-Arzneimitteln schon verdient. Und dann kommt noch hinzu, dass es viele kleinere Firmen gibt, also Start-ups, die sich in diesem Cannabis-Geschäft engagieren und die tatsächlich zum Teil eben nicht die finanziellen Möglichkeiten haben wie Big Pharma, um solche großen, teuren Studien durchzuführen.
Das ist ja für Sie, auch gerade für die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin, eine sehr unbefriedigende Situation, oder?
Das ist für alle unbefriedigend, die eine evidenzbasierte Medizin machen wollen, weil wir das nach wie vor als Goldstandard ansehen, dass man Studien durchführt, in den Studien die Wirksamkeit nachweist und dann sicher ist, dass Arzneimittel wirklich auch wirken.
Ich vermute mal, meist dürfte Cannabis in Apotheken abgegeben werden, nicht in Form dieser 3 Arzneimittel, sondern als THC-Tropfen oder Cannabisblüten zum Verdampfen oder Rauchen, so rein mengenmäßig. Gibt es Risiken oder Nebenwirkungen, vor denen meine Apothekerin mich warnen sollte?
Das ist richtig, dass die Mehrzahl der Cannabis-Arzneimittel, die aktuell verschrieben werden, auch als Medikamente tatsächlich verschrieben werden, nicht diese Fertigarzneimittel betreffen, sondern sogenannte Rezepturarzneimittel. Und das sind dann überwiegend Extrakte oder THC-Tropfen oder eben auch Cannabisblüten. Und ja, wie jedes Arzneimittel kann auch ein Cannabis-Arzneimittel zu Nebenwirkungen führen. Da kommt es dann ein bisschen drauf an, was da genau drin ist. Kommt natürlich wie immer auch die Dosierung drauf an. Und das bekannteste und häufigste ist dann Müdigkeit, Mundtrockenheit. Es kann zu geröteten Augen kommen. Es kann Veränderungen von Blutdruck und Puls geben. Die typischen Wirkungen, die Freizeitkonsumierenden erleben, also mit so einem starken High-Gefühl, das ist etwas, was wir in der medizinischen Anwendung in aller Regel vermeiden können, indem wir die Dosis langsam einschleichend aufbauen.
Ich habe noch mal reingeschaut in den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Da steht drin, wir führen eine ergebnisoffene Evaluierung des Gesetzes zur Legalisierung von Cannabis durch. Steht also nicht, wir schaffen das ab. Nun hat aber Gesundheitsministerin Wagen bereits angekündigt, die Regeln zum Beispiel für den Apothekenbezug von Cannabis zu verschärfen. Unter anderem soll der Versand verboten werden. Dann dürfte man alle anderen Arzneimittel nach wie vor in der Shop-Apotheke bestellen, nur Cannabis nicht. Sehen Sie dafür aus medizinischer Sicht eine Notwendigkeit?
Das Problem, was wir aktuell haben, ist eine Vermischung von Arzneimittelmarkt und Freizeitkonsummarkt. Diese Studie, die Sie ansprechen, das ist die ECOCAN-Studie, da kommen ja nächste Woche nochmal neue Zwischenergebnisse. Die sollen, und das ist eine gute Idee, die Teillegalisierung evaluieren und uns erläutern, war das eine kluge Entscheidung, was kann man besser machen, was muss man wieder verändern. Aber diese Teillegalisierung hat eben auch deutlich gezeigt, dass die Zugangswege, die im Gesetz geschaffen wurden, nicht ausreichend sind. Das heißt ganz konkret, Menschen dürfen Cannabis zu Hause anbauen, sie dürfen Mitglied in einer Anbauvereinigung sein und sie dürfen zum Dealer gehen und es dort kaufen. Das ist nicht legal, aber entkriminalisiert. Und diese Zugangswege reichen eben nicht aus. Und deswegen tun viele Menschen jetzt Folgendes. Sie melden sich als Patienten in Telemedizin-Plattformen an, machen sich sozusagen Patienten, obwohl sie es möglicherweise gar nicht sind, und bestellen dann über diese Wege, das ist völlig legal, per Internet bei Online-Apotheken Cannabis bzw. primär Cannabisblüten. Und das stellt eine Vermischung dieser beiden Märkte dar und dagegen will dieses Gesetz vorgehen. Das ist grundsätzlich richtig. Ich finde auch, dass das klar getrennt sein müsste. Aber der Gesetzentwurf, der aktuell vorliegt, ist so ein bisschen das Kind mit dem Bade ausschütten, weil die aktuelle Regelung, die vorgesehen ist, würde erhebliche Nachteile auch für Patienten und Patientinnen bringen, weil die eben auch zum Teil auf Telemedizin angewiesen sind und zum Teil auch auf den Versand von Cannabisblüten über solche Online-Apotheken.
Sagt Professor Dr. Kirsten Müller-Fahlt von der Medizinischen Hochschule Hannover. Und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns waren, Frau Müller-Fahlt. Danke, sagen die Profis auf Radio 1.
Bitteschön.